Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit meinem heutigen Gast, Sportreporter Ben Heckner, spreche ich vor allem über zwei Sportarten und ihre Facetten: Eishockey und Fußball. Denn diese beiden Sportarten haben es Ben am meisten angetan. Wir sprechen unter anderem über das Phänomen Red Bull in den Sportarten, die Stimmungen in Eishockeyhallen und Fußballstadien. Und gegen Schluss erfahrt ihr noch, an welchem großen Sportevent Ben als Sportreporter bereits war und an welcher er gerne noch als Sportjournalist dabei sein würde. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportsfreunde. Zur Einordnung, diese Folge mit Ben habe ich im September 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Hey Ben, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Mega cool, dass du im Podcast Sportsfreunde dabei bist. Freut mich sehr. Du bist bei Sky angestellt als Reporter. Warum genau gerade Sportreporter?
Ja, servus erstmal. Vielen lieben Dank für die Einladung. Also, das war eigentlich schon ein Berufswunsch von mir, seit auf dem Gymnasium war. Also so, wie alt ist man da? 10, 11 Jahre alt. Da wollte ich das eigentlich schon machen. Und genau, bin dann über Studium, verschiedene Praktika 2018 bei Sky gelandet. Erst bei Sky Sport News und dann bin ich zum Live-Sport gewechselt, wie das bei uns heißt. Hab dann dort ja die NHL, wir betreuen dort die NHL vor allem, also alles, was mit Eishockey zu tun hat, aber hauptsächlich natürlich die amerikanische Liga. Und ja, das war so mein beruflicher Werdegang, würde ich sagen.
Und warum ausgerechnet Eishockey? Also ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, da ist auch Basketball ein Thema. Du hast auch mal Kommentatoren-Dinge gemacht. Was hat dich dann am Schluss zum Eishockey gebracht?
Das war ein neues Recht, was sich Sky ergattert hat. Und ich wollte auch so ein bisschen, ich war ja der Korrespondent Sky Sport News, wollte dann aber auch so ein bisschen mich persönlich weiterentwickeln aus meiner Komfortzone raus. Und das war so ein eigenes Projekt, was ich dann einfach betreuen konnte, weil ich muss größtenteils eigentlich alleine machen bei Sky. Und ja, ich hatte einfach Bock, weil US-Sport ist natürlich cool. Ich finde, die NHL ist eine sehr coole Liga mit guten deutschen Jungs und hat mir persönlich einfach ein paar neue Möglichkeiten auch eröffnet. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ist ganz gut News und versuche mein Glück bei der NHL und macht großen Spaß. Seit knapp 3 Jahren mit einem Stanley Cup Finale mit deutscher Beteiligung letzte Saison mit in Edmonton Oilers und deswegen bereue ich diese Entscheidung überhaupt nicht.
Aber ist denn Eishockey, würdest du sagen, deine Sportart Nummer 1 oder gibt es da auch andere von den Interessen her?
Ja, so ehrlich muss ich schon sein, Nummer 1 ist für mich Fußball und ich glaube, das wird sich auch niemals ändern, weil Fußball ist halt die Sportart, die ich, glaube ich, denken kann, eigentlich begleite, wo ich mich auch am besten auskenne. Und ja, Fußball ist und bleibt die Eins.
Und dann trotzdem, also hast du das sozusagen angeboten gekriegt oder hast du dich selbst angeboten für dieses NHL-Projekt bei Sky oder wie ist das gelaufen?
Nee, das war ein Bewerbungsprozess, da habe ich mich beworben. Ich weiß nicht, wie groß die Konkurrenz gewesen ist, aber das weiß ich nicht, aber nein, ich habe mich dort ganz normal diesen Job beworben.
Okay, ja.
Und dann, bevor das geklappt hat, ja.
Ja, ja. Und wie sieht denn dein Alltag jetzt aus? Also wenn du kommst zur Arbeit und wie kannst du uns mitnehmen auf so einen typischen Arbeitsalltag oder gibt es den gar nicht? Ist immer anders?
Den gibt es im Grunde gar nicht. Also wir haben natürlich jetzt mal, sagen wir mal, wir hatten jetzt Mitte Oktober und die NHL-Saison hätte begonnen. Dann habe ich Samstag, Sonntag meistens eine Eishockey-Sendung, die betreue ich aus München. Dort sitze ich meistens in der Regie und höre doch diese Sendung. Da gibt es Sachen wie Spiele in Prag, das ist Anfang Oktober, dort bin ich als Reporter vor Ort und ansonsten Montag bis Freitag. Also ich muss natürlich meine Sendung vorbereiten, die ich am Wochenende habe oder die Sendung nennen. Das sind natürlich ein, zwei Vorbereitungstage unter der Woche Und dann hilft man aber auch mal andere Redaktionen aus, weißt du? Wir haben ja eine Zweitliga-Redaktion, da mache ich gerne mal einen Vorbericht für die Zweitliga-Sendung oder für die Bundesliga-Sendung oder bin auf einem Dreh für Sky Sport News. Also irgendwas ist immer zu tun. Und wenn ich jetzt nicht 40 Stunden die Woche mit Eishockey ja, beschäftigt bin, helfe ich auch gerne bei anderen Redaktionen aus oder beim Transfer-Update. Also man kriegt die Woche schon gefüllt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe dich das eine oder andere Mal, also ich bin ein treuer, muss sagen, über Podcast-Hörer. Ich gucke die Sendung, ist ganz, ganz selten. Ich habe, glaube ich, wenn überhaupt einmal über YouTube geguckt oder Sky, sondern ich mache das meistens über Podcast. Aber ich habe dich auch das eine oder andere Mal im Transfer-Update gehört, dann entsprechend. Also da bist du auch
Genau.
ab und zu dabei.
Ab und zu bin ich am Start. Natürlich auch viele gute Jungs, das ja, die das machen. Das sind ja vor allem die Sky Sport News Reporter, die da am Start sind. Allen voran natürlich Florian Plettenberg. Ich muss dazu sagen, das begann ja mit Max Bielefeld und Marc Gernbeck vor boah, 3 Jahren, würde ich jetzt sagen, 3,5 Jahren. Und habe mich da schon so ein bisschen versucht reinzufuchsen, so ein bisschen Fokus zu haben auf Transfers in der dritten Liga oder zweiten Liga. Und habe da auch ein paar Kontakte aufgebaut. Und wenn ich da helfen kann, der Sendung helfen kann und ein paar News habe, dann biete ich wirklich gerne an. Da ist auch mein Platz. Ich bin jetzt ja nicht jede Woche am Start, aber wenn es die Zeit zulässt oder meine Zeit und meine Newslage zulässt, dann helfe ich dir auch gerne mal aus.
Das klingt super. Also hat der sozusagen, habt ihr da eure eigenen Vereine entsprechend oder einfach das, was gerade, wenn gerade irgendwo was läuft, dann habt ihr geht ihr dahinter und sammelt die News oder wie ist das aufgebaut?
Klar haben die Reporter auch ihre eigenen Vereine. Wir haben ja Südreporter, Westreporter, Nordreporter beispielsweise, die dann auch so ein bisschen vereinstechnisch zugewiesen sind. Bei mir ist es ein bisschen wilder. Also man hört hier und dort Dinge, versucht zu verifizieren, haben da mit Flo, einem Team, der sehr viele Dinge auch gegenchecken kann. Ich arbeite jetzt nicht irgendwie vereinsspezifisch, sondern eher, wo kenne ich wen, wo kriege ich was mit, ein bisschen querbeet. Unstrukturiert. Aber irgendwas springt meistens da rum.
Aber das macht das ganze Jahr noch interessanter oder spannender für dich, oder? Wenn du quasi wahrscheinlich auch mühsamer, je nachdem, aber dass du wie nicht weißt, dass du nicht weißt, was jetzt morgen kommt, beziehungsweise wo du jetzt die News morgen reinholen musst.
Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ja.
Hast du einen Verein im Fußball oder im Eishockey oder auch im Basketball, für den dein Herz besonders schlägt, oder bist du da ziemlich neutral unterwegs?
Nee, also Fußball müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen will, ich werde neutral unterwegs. Ich bin schon ein großer Bayern-Fan. Also ich komme aus München, bin hier geboren. Das ist schon der Verein, den ich begleite. Natürlich war das in der Kindheit ein bisschen intensiver. Jetzt hat man schon ein bisschen mehr Distanz, würde ich sagen. Aber ich schaue trotzdem mir das Bayern-Spiel an. Dann habe ich große Sympathien für Unterhaching, weil das so meine. Also aus der Ecke komme ich. Und ist ein cooler Verein in der dritten Liga. Früher auch mal Bundesliga gewesen, aber das ist halt wirklich sehr, sehr nah auch vom Haus meiner Eltern. Ach, siehst du, weil du kommst, weil ich habe auf LinkedIn so ein Foto drin, ja?
Genau deswegen, ja.
Genau. Und ich muss echt sagen, ich bin kein Basketball-Freak. Ich war nochmal, wir haben vor 2 Jahren, waren wir in Detroit und haben dort mit Moritz Leider gedreht. Das ist ein deutscher Eishockey-Profi. Und an 2 Abenden hatte ich nichts zu tun und dann habe ich mir 2 Spiele der Pistons angeschaut, die, glaube ich, damals schon letzte gewesen sind und glaube ich immer noch sind. Also die Pistons, glaube ich, gerade sehr, sehr schlecht. War aber cool. Ich finde so Esport live immer sehr, sehr nice anzuschauen und also ich habe so ein Pistons Trikot, aber ich würde es nicht sagen, dass ich ein Fan bin, aber wenn ich NBA schaue, dann checke ich zumindest mal die Ergebnisse der Pistons, auch wenn das meistens nicht besonders gut ist. Und eishockeytechnisch, jetzt durch die NHL-Arbeit, habe ich schon Sympathien für die Edmonton Oilers aufgebaut. Ich war jetzt dort auch mehreren den Fans und das ist schon ein sehr cooler Verein. Vergleiche ich so ein bisschen mit Dortmund, Schalke. Das sind jetzt nicht die, ich will jetzt auch ganz nahe treten, aber es sind jetzt nicht die spektakulärsten Städte. Das ist jetzt nicht New York. München, gut, New York, München ist immer was anderes, aber jetzt nicht München, Berlin, Hamburg, aber die Leute, die dort leben, lieben ihren Verein, sind da sehr, sehr euphorisch und das respektiere ich sehr und deswegen Edmonton, also technisch, ja.
Edmonton, wenn ich mich jetzt nicht ganz komplett geografisch täusche, ist ja auch Kanada und nicht USA, richtig?
Edmonton ist Kanada, korrekt, ganz im Westen. Danach kommt doch ehrlich gesagt nicht mehr viel. Also danach ist ein Wildnis.
Ja. Die Kanadier sind ja nach meinem, ich bin nicht der größte Kenner vom Eishockey. Ich finde auch, dass eins der größten Schwächen für einen neutralen Zuschauer wie mich ist beim Eishockey, dass man das Spielgerät einfach ganz selten sieht, beziehungsweise, also ich habe gerade gestern mit einer Arbeitskollegin drüber geredet und wir waren uns einig, das größte Problem ist, dass man als Laie oder als neutraler Zuschauer nicht unbedingt weiß, wo ist jetzt der Puck, ist der jetzt im Tor oder nicht, und wenn die Tor-Sirene nicht heulen würde beim Tor, wüsste man es nicht unbedingt. Also das ist so ein bisschen das, was ich das Problem mit Eishockey habe, deswegen bin ich nicht so der größte Freak von Eishockey, aber Kanada sind ja Riesenfreaks, oder? Also die lieben ja ihren Sport extrem, ist glaube ich Sportart Nummer 1 dort, oder? Wahrscheinlich.
Ja, mit Abstand. Kanada ist Eishockeyland und genau, also Edmonton, Vancouver, Toronto.
Ottawa,
Winnipeg, das ist schon...
Toronto, ja.
Genau, das ist mit Abstand die Nummer 1, ja. Würde ich auch sagen.
Was macht für dich der Unterschied der Live-Berichterstattung zwischen einem Fußballspiel und einem Eishockeyspiel am meisten aus? Wenn die jetzt, sagen wir mal, vergleichen wir mal Profi mit Profi, Weltklasse mit Weltklasse, Bundesliga und NHL. Was ist da das auch am meisten ausmacht oder Unterschied ausmacht?
Wenn man jetzt einen Spieler hört, oder?
Ja, also vom Zuschauen her oder auch von der Machart her als Reporter für den TV, ja.
Also ich persönlich finde, dass Eishockey-Profis auf diesem Niveau sehr, sehr gechillte Jungs sind. Ich glaube, dass Fußballer, auch da will ich keinen zu nahe treten, aber Eishockey-Profis sind, glaube ich, ein bisschen, ja,
härter im Leben.
Das auf jeden Fall und ein bisschen gechillter so. Und was halt wirklich krass ist, das ist im Fußball undenkbar, dass du zum Beispiel nach dem Spiel in die Kabine kannst und dort deine Interviews führst. Das finde ich schon ziemlich geil. So. Also natürlich, die gehen dann rein, dann haben sie eine kurze Nachbesprechung und dann kannst du aber eigentlich, weiß ich nicht, 20 Minuten nach Spielende sofort in die Kabine gehen und dort deine Interviews führen. Das ist im Fußball, glaube ich, so unmöglich. Da gibt es ja eher die Mixed Zone, wo dann noch Interviews stattfinden können. Das finde ich extrem cool. Und ja, Eishockey-Jungs sind echt entspannte Dudes. Das kann man nicht anders sagen.
An was liegt das? An was liegt das mal deiner Meinung nach?
Gute Frage.
Sind die irgendwie anders? Sind die vielleicht anders? Jetzt wird es sehr gesellschaftlich sozialisiert oder anders? Wird anders trainiert oder blickt man vielleicht auch anders auf den Eishockey als auf Fußball, weil Fußball ja trotzdem nur noch die wahrscheinlich größte Sportart der Welt ist und Eishockey es nur im Winter gespielt wird oder nur der Winterzeit Beachtung bekommt oder...
Geld ist blödes Argument, weil die Jungs in der NHL verdienen auch sehr viel Geld und die verdienen auch teilweise mehr als hier ein Bundesligaspieler oder ein Premier League-Spieler, jetzt nämlich alle, und klar, verdient man im Fußball noch mehr Geld als im Eishockey. Aber jetzt zu sagen, dass sie mehr down to earth sind, weil sie weniger verdienen, ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, dass Eishockey vom Ding her ein bisschen, ganz schwer zu sagen. Echt nachdenken, wie ich das am besten ausdrücke.
Hau raus, wie du willst. Den Podcast kannst du sprechen, wie du willst.
So, dass der Eishockeyspieler an sich ein entspannter Typ ist und dass die auch härter im Leben sind, wie du schon recht hast, und weniger dievenhaftes Verhalten an den Tag legen.
Also sie würden nie irgendwas simulieren oder so Neymar-Style oder sonst was, sondern die stehen gleich wieder auf.
Nein, überhaupt nicht. Die schlagen sich auch teilweise, weißt du, auf dem Eis, und das gehört auch dazu, und das ist auch, manche finden es gut, manche finden es schlecht, aber es ist auch nie, wenn jetzt jeder auf dem Eis ausgetragen ist, hat danach, spielt es keine Rolle mehr. Und jetzt im Umgang sind es einfach sehr, sehr entspannte Zeiten noch. Klar gibt es überall Dieven und so. Und ich würde unter die Wochen schon sagen, dass Fußballer dievenhafteres Verhalten an den Tag legen als Eishockeyspieler. Wenn ich das jetzt auf den Schnitt betrachten würde. Natürlich gibt es auch Fußballer, die ganz normale Jungs sind und cool sind. Aber Fußballer vielleicht ein bisschen mehr Glamour-Faktor und das spiegelt sich ja dann auch teilweise auf den Charakter von Menschen wieder. Deswegen würde ich sagen, wirklich jetzt plakativ gesprochen, dass Eishockey ein bisschen ehrlicher ist und man mit den Jungs auch ehrlicher reden kann. Aber es gibt immer wieder natürlich auch andere Fälle. Aber das runtergebrochen würde ich es darauf definieren.
Also könnte man so ein bisschen vergleichen mit Handball. Ich glaube, weil im Handball habe ich das Gefühl, ist das ähnlich. Die sind ja auch hart im Nehmen. Die gehen sich auch an. Da gibt es auch mal den einen oder anderen härteren Foul. Aber am Schluss Shake Hands und alles gut und man kann weitermachen. Also das fällt mir jetzt so im Vergleich ein. Also okay.
Ich bin kein Handball-Experte, wenn ich ehrlich bin. Da kenne ich mich relativ wenig aus. Aber ja, das ist natürlich auch ein körperlich sehr, sehr robuster Sport. Ich glaube, Handball ist nur das Brutalste, ehrlich gesagt. Das ist schon krass. Was da früher 1,90 Maschinen aufeinander prallen. Aber ja, gut zugeben, da ist auch weniger Geld drin.
Das stimmt, ja. Definitiv. Das stimmt.
Ja.
Ja, also warst du schon immer Eishockey begeistert, auch als Kind, oder ist das irgendwann gewachsen?
Das kam tatsächlich auch mit dem Job. Ich hatte als Kind, muss ich ehrlicherweise sagen, mit Eishockey wenig am Hut. Gut, wir sind zwar schon eine Eishockeystadt in München mit dem ERC. Früher warst du, glaube ich, Helios in München, jetzt ERC Red Bull. Das ist gewachsen mit der Zeit und dann haben wir auch ein paar Experten, die ja in der Eishockey-Welt durchaus Deutschland ja gute Namen sind. Bist ja nicht ein Eishockey-Freak, aber zum Beispiel einen Frank Maurer, der Olympia-Zweiter wurde, Neff, deutscher Meister oder Patrick Köpchen.
Sagen wir schon.
Und auch einfach privat dann auch einfach ein gutes Verhältnis hat. Und deswegen damit wuchs Liebe zum Eishockey, würde ich sagen.
Also ich bin in der Schweiz, wenn du in der Schweiz aufwächst dann hast du natürlich relativ schnell viele oder einige Freunde, die riesen Eishockey-Freaks sind. Mein bester Kumpel, der hat selber auch eine Zeit lang Eishockey gespielt und ist ein Riesenfan. Und der hat mich als Kind, als wir so, ich sag jetzt mal zwischen 8 und 15 oder so war, hat er mich so ein bisschen angesteckt mit dem. Und dann haben wir auch Eishockey verfolgt und sind auch an Spiele und so weiter. Und da aus der Zeit sind mir Spieler Namen geblieben wie Peter Forsberg, Paul Kariya und andere. Und hast du auch solche Namen in Erinnerung, wo du sagst, boah, die werde ich oder Mann nie vergessen, weil die Geschichte geschrieben haben, ob jetzt im deutschen oder im amerikanischen Eishockey?
Bei mir war es auf jeden Fall Marcel Gott, langjähriger NHL-Profi. Jetzt, ich glaube, er ist jetzt ein Trainer von Mannheim, wenn mich alles täuscht. Das war so, da habe ich, glaube ich, Eishockey-WM angeschaut. Damals, glaube ich, noch auf was BSF oder Sport 1. Und der ist mir so in Erinnerung geblieben, weil er einfach viel besser gewesen ist als alle anderen, die da umgespielt haben. Und Gotsch dann auch mal bei uns Experte gewesen. Schon ganz cool, also auch Riesentyp. Ansonsten, ja, Markus Sturm natürlich, auch langjähriger
NHL-Profi. Klar, ja.
Und Forsberg, auch extrem cooler Typ. Hat jetzt übrigens eine Agentur, ist jetzt als Berater tätig. Die machen auch unter anderem Moritz Seider. Deswegen habe ich zu denen auch einen ganz guten Draht eigentlich. Ovechkin natürlich, spielt immer noch.
Klar, ja.
Aber in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich so der beste Spieler gewesen. Joe Thornton, wenn du den kennst.
Oh, den habe ich vergessen, der Aufzähler, natürlich. Er und Peter Forsberg, die haben mal, sie haben immer wieder so Shutdowns, sage ich jetzt mal, bei Rachel gehabt, in den letzten Jahrzehnten. Und dann sind die unter anderem auch in die Schweiz gekommen. Und mein Verein, nein, das ist zu viel gesagt, aber der Verein, der mir in der Schweiz, das darf ich als einer, der in Zürich lebt, fast gar nicht aussprechen, aber der mir in der Zeit am nächsten war der HC Davos. Und die haben beide mal eine Zeit lang, ich glaube eine halbe Saison, eine ganze Saison, da gespielt und die zu sehen in den Playoffs, wenn das im Fernsehen übertragen wird, da hat man schon den schon auch als Laie einen Unterschied gesehen, wenn die am Pack waren, als wenn die Schweizer oder Schweizer am Pack waren. Also die beiden sind auch absolute Legenden, ja, absolut.
Genau, ist ja cool, weil ja die ganzen Top-Trophys ja nach Europa mussten, um dort zu spielen. Claude Giroux, ein sehr guter Kanadier, der war in Berlin, glaube ich, ein paar Spieltage. In München gab es auch ein, zwei, also Paul Stastny unter anderem. Also das ist schon cool. Aber der Shoutout war natürlich an sich eine Katastrophe für die NHL, aber...
Dem einen leid ist an so ein Glück, ne?
Ja.
Wie blickst du auf die Entwicklung des deutschen Eishockeys? Und mit dem ist vielleicht eine zweite Frage danach. Was hältst du oder wie stehst du zu dem Projekt Red Bull, die sich jetzt auch im Eishockey quasi, ich sag mal ganz plakativ, eingekauft haben, bei München zum Beispiel? Ja, wie blickst du auf das? Findest du das okay? Findest du, das braucht's? Findest du, das ist normale Entwicklung? Oder was ist deine Meinung dazu?
Okay, ich starte mit der ersten Frage, okay.
Mhm.
Deutsches Eishockey auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben wirklich 5, 6 Top-Jungs in NHL, also Leon Dreiseitel natürlich. Die Nummer 1 wird ab der nächsten Saison auch der bestbezahlte Spieler der Liga sein. Das ist so krass. Dann haben wir Mo Seider, Tim Stützle, Philipp Rubauer, JJ Peterka. Das sind wirklich auf ihren Positionen Weltklasse-Jungs. Und dann haben wir noch ein paar Jungen, die nachkommen. Deutschland nicht umsonst Vize-Weltmeister geworden vor einem Jahr. Und ich freue mich sehr, sehr auf die Olympischen Spiele in Mailand, weil dort hat die NHL Pause, wenn alle Jungs bei Olympia mitspielen. Und ich bin sehr gespannt auf solche Teams. Also natürlich sind die Amerikaner, die Kanadier, die Schweden, wenn die ihre Top-Jungs auf dem Eis haben und die Reihe 2, 3, 4 dahinter besser aufgestellt. Da muss man sich auch nichts vormachen, ist einfach so. Aber Deutschland hat eine konkurrenzfähige Mannschaft. Ich glaube, Medaille wird eng, aber ich bin sehr gespannt, die Jungs alle mal zusammen auf dem Eis zu sehen. Das wird sehr cool. Deswegen, deutsche Eishockey hatten, glaube ich, einen großen Sprung gemacht in den letzten Jahren und ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind. Und Red Bull, Fußball, Eishockey, meinst du die ganze Palette?
Ja, also du bist ja vor allem jetzt im Eishockey drin, da kannst du es ruhig auf Eishockey beziehen, aber du kannst auch gerne die ganze Palette, wie du willst.
Ich weiß, ich glaube, im Eishockey ist sowas vertretbarer, in Anführungszeichen, ob man jetzt der RC Red Bull, glaube ich, nicht das beliebteste Team in der deutschen Liga ist. Eishockey ist ja oft so, dass irgendwie Teams pleite gehen oder umziehen oder einen neuen Hauptsponsor haben und da ist ja jetzt jeder Verein irgendwo sponsorentechnisch aufgestellt. Also ich finde, Red Bull klingt jetzt besser als Thomas Sabo Ice Tigers. Aber Eishockey ist natürlich dann auch kommerzialisiert und ja, ich kann auch verstehen, dass andere das nicht so gut finden, aber diese ganze Red Bull Akademie mit Salzburg, München, das ist ja schon so ein kleiner Speckgürtel hier, würde ich jetzt mal sagen. Die arbeiten unfassbar professionell, bringen ja auch immer wieder junge Spieler zum NHL-Draft, also sei es jetzt JJ Peterka oder jetzt zuletzt Julian Lutz oder Maxi Juba, die auch gedraftet worden sind. Das trägt schon Früchte und ich glaube, wenn das dem gesamten deutschen Eishockey hilft, dann ist es eine gute Sache. Und München war jetzt auch nicht unbesiegbar, sondern sind auch schlagbar. Und im Fußball finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger. Also jetzt RB Leipzig ist ja schon das Paradebeispiel. Die arbeiten sehr, sehr gut und investieren ihr Geld gut. Das will ich auch nicht in Frage stellen. So Transfers zwischen Leipzig und Salzburg. Ja, Werner Lies, die Verhandlungen waren schwer.
Zwischen Salzburg und Leipzig, dann glaube ich das nicht.
Ja, eher weniger, ne? Kann man nicht so glauben.
Das glaube ich jetzt nicht. Und ich finde das an sich, das ist ein interessantes Projekt. Und ich finde so Sachen wie Menschen ins Fadenkreuz nehmen, wie jetzt in Hoffenheim der Fall war, das ist unterste Schublade natürlich, dass das aber kritisch gesehen wird und 50+1 auch ein Stück weit ja, ein bisschen umgangen wird. Ich kann die Fans von, in Anführungszeichen, mal Traditionsclubs schon verstehen, dass die das nicht gut finden. Und ist ein schwieriges Thema.
Sind es auch persönlich nicht meine Lieblingsclubs, aber bei Leipzig muss ich trotzdem sagen, dass sie einen krassen Job machen, dass sie Geld gut investieren und dass, glaube ich, die meisten Fans auch einfach coolen Fußball sehen wollen und den bietet Leipzig ja. Und es ist schon, es hilft, glaube ich, der Bundesliga in der Hinsicht, dass man einen neuen, neue Mannschaft hat, die mit Bayern, Dortmund, Bayern, Dortmund und Leverkusen mithalten kann. Aber trotzdem sich das Projekt in großen Teilen kritisch, ohne jetzt da auf jedes Detail einzugehen, aber ja, so ist halt der Lauf der Zeit.
Also einerseits ist ja, also ich stimme dir da absolut zu, auch mit der kritischen Haltung. Einerseits ist es ja auch bei Red Bull so, dass sie ja nicht nur Fußball und Eishockey sponsern, sondern sind ja auch im Alpinsport oder im Wintersport
Ja.
dabei und so und auch Formel 1. Und ich habe auch schon des Öfteren mit Kollegen, mit vielen Leuten über das diskutiert und mein Argument, um das ein bisschen zu entkräften, dass sie sagen, das ist eine Katastrophe, was Red Bull da macht, ist immer so ein bisschen, ja, hey, in der Formel 1 und im Wintersport schreit praktisch keiner auf, wenn sie da Sponsoren beziehungsweise ein eigenes Team haben. Und im Eishockey, habe ich jetzt rausgehört, ist es auch nicht so kritisch gesehen wie jetzt im Fußball. Und dann ist der Fußball so ein bisschen das einzige Sportkind, das das so extrem kritisch sieht. Da dachte ich immer, ja, das kann irgendwie nicht so ganz sein oder man muss da sich hinterfragen, warum das ist. Und andererseits ist ja auch so, ich meine, Wolfsburg ist mehr oder weniger akzeptiert mittlerweile, Leverkusen ist mehr oder weniger akzeptiert, Hoffenheim ist auch auf dem besten Weg dahin. Und von dem her, denkst du, dass das RB Leipzig, Rasenballsport Leipzig, wenn wir ganz offiziell bleiben, irgendwann auch an dem Punkt da ist, wo es, sagen wir mal, von der Mehrheit oder von den meisten akzeptiert ist? In der Liga oder wird es immer angefeindet bleiben? Was ist deine Meinung?
Ganz kurz, ich glaube, im Eishockey nicht so angespannt. Ich glaube, du jetzt in Augsburg oder Nürnberg fragst, ich bin gar nicht.
Okay, ja klar, aber das ist wahrscheinlich auch lokal derbymäßig,
Okay.
oder? Naja.
Boah, schwierig. Also gut, ich glaube, auch Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, also aber auch die haben noch mit Anfeindungen zu
Ja, ganz weg
kämpfen.
ist es sicher nicht, das stimmt, ja, aber vielleicht
Ich
wirklich.
meine, auch nicht groß, aber ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, ist akzeptiert her. Auf jeden Fall, gut, Dortmund ist eine Aktiengesellschaft. Bayern München hat große Sponsoren. Ohne Geld geht es halt auch einfach nicht. Ich glaube schon, dass, wenn, also ich Leipzig jetzt noch 10 Jahre der Bundesliga weiterspielt, dann wird das sicherlich auch ein Stück weit abflachen, weil es natürlich auch ein bisschen, ja, also die Fankurven werden sich ja, glaube ich, auch verändern irgendwann. Dann sind Leute in der Kurve, die vielleicht jetzt wieder mit Leipzig so groß geworden sind und das gar nicht anders kennen und die aber dann in Stuttgart oder in Dortmund in 10, 15, 20 Jahren in der Kurve stehen und das vielleicht nicht mehr so kritisch sind. Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich fände auch, also ich hoffe immer noch, dass es Fans und Ultras geben wird, weil das ist ganz, ganz entscheidend für die Stimmung auch in den deutschen Stadien. Natürlich gewaltfrei, das ist am wichtigsten, aber das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich, ja, also ich glaube, dass sich das natürlich verändern wird in den nächsten Jahren, aber mal schauen, wie es in 10 Jahren ist in der Bundesliga. Ich bin sehr gespannt. Aber schätze es dann nochmal, vielleicht gibt es ja noch mehr solche
So, ja gut,
Glaubenssätze, Antwortzeiten.
ich bin jetzt kein Fa ich bin jetzt nicht der größte Fan von so Dingern, aber ich will jetzt auch nicht, dass es in der Bundesliga so wird, wie es im österreichischen Fußball in der ersten Liga ist, dass da praktisch jeder einzelne Verein, egal wer, irgendwie den Hauptsponsor im Namen hat. Also das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also in der Bundesliga ist es jetzt Bayer, wo jeder weiß, dass es der Pharma-Riese ist in Leverkusen und weil es aus rechtlichen Gründen nicht dürfen, heißen Rasenballsport, aber jeder weiß, dass es Red Bull ist, aber ansonsten ist es ja, na gut, VW ist VW, aber da heißt jetzt halt, das heißt ja nicht VW Wolfsburg, also von dem her
Ja.
geht es da, glaube ich, noch einigermaßen als im Vergleich zum österreichischen Fußball, bin ich jetzt. Naja. Wenn du die Fans angesprochen hast, bleiben wir bei den schönen Sachen der Fans. Nimm mal die ganzen hässlichen Sachen mit Fadenkreuz und so weiter weg. Du warst nämlich, ich gehe mal davon aus, du warst im Fußballstadion und im Eishockeystadion, du warst im Basketballstadion. Für dich selber, wo gibt es die schönste, spektakulärste, geilste Stimmung? In welchem Sportart?
Gute Frage. Ich finde, Fußballstadion schon das Geilste, was es gibt. Ich war leider nie in Dortmund, aber eigentlich schon in vielen anderen großen Stadien. Ich finde es deutsche Bundesliga oder auch Zweitliga ist Stimmung schon extrem geil. Und gerade bei Traditionsmannschaften ist das einfach was anderes. Ich war jetzt auch schon bei Leipzig, bei Hoffenheim im Stadion. Ich finde, so bei Köln, Schalke, Hamburg finde ich schon geiler, wenn ich ehrlich bin.
Hat sie auch mehr entwickelt, ne? Hat sie aber auch.
Mehr entwickelt und ganz ehrlich, Köln, Hamburg und so, das waren sehr viel erfolgreichste Jahre in letzter Zeit, aber die Fans dort finde ich extrem cool. Im Vergleich zum Eishockey oder auch zu Amerika allgemein, also die Stimmung zum Beispiel bei den Edmonton Oilers, die ist auch übertrieben, weil das ist anders, das ist irgendwie so ein bisschen so, je nachdem, was gerade auf dem Eis passiert, dementsprechend regeln die Fans, weil sie singen jetzt nicht, da sie steht, durch 60 Minuten am Eishockey. Mhm. Aber die Stimmung dort, das hat ein bisschen mehr was zu so einer Party, aber es ist extrem cool. Und wenn die Köpenick gespielt wird am Anfang und so, das trägt ja auch zur Stimmung bei. Das hat auch einen, das ist anders als ein deutsches Stadion und ich will das auch gar nicht vergleichen, weil die unterschiedlich cool sind, aber das ist schon sehr, sehr geil. Ja.
Im American Football sagt man ja, dass die Leute, die ins Stadion gehen, jetzt nicht so wie im Fußball Fans sind, sondern einfach Konsumenten. Ist auch ein anderes Konstrukt und so weiter. Ist das im Eishockey auch so oder in Amerika, in Kanada, oder ist das, kann man das schon als sagen, das sind Fans, die leben ihren Verein, die lieben ihren Verein und die leiden auch mit ihrem Verein?
Ich kann jetzt nur für die Arenen sprechen, in denen ich gewesen bin.
Klar.
Ja. Technisch, genau. Also ich war in Detroit. Ist ein Original Six Team, also die Gründungsmitglied der NHL quasi, wenn du so willst. Und Edmonton, das sind schon, finde ich, jetzt auch ein paar Event-Fans, die gerade irgendwie da sind und sich das anschauen. Aber ja, würde ich schon sagen, das sind absolute Vollfreaks für ihren Verein und die leiden sehr damit. Weil auch in Florida, bei den Panthers hat schon ein bisschen mehr aus dem Event-Charakter, weil klar, du machst irgendwie Urlaub in Miami und schaust dir das Spiel an. Aber ich glaube, die so richtige Eishockey-Fans gibt es überall. Und gut, klar, wenn du jetzt zu New York gehst oder nach Vegas, da sind halt auch mehr Touristen in der Stadt, logischerweise. Logisch, ja. Weil nach Atlanta machst du jetzt eigentlich keinen Urlaub. So. Und natürlich sind da auch mehr Event-Fans, Anführungszeichen. Habe ich jetzt bei Edmonton und Detroit, was jetzt beides nicht die spektakulärsten Städte sind, eher nicht so. Also da findest du dich nicht einfach so. Ja. Ich würde sagen, je größer das Spektakel in der Stadt, desto mehr Event-Fans sind wahrscheinlich auch drin. Deswegen natürlich in der Allianz Arena mehr Event-Fans als Anführungszeichen im Signal Iduna Park, weil natürlich München auch mehr Touristen anlockt als Dortmund, logischerweise.
Definitiv, ja. Ja, das ist sicher einer der Hauptgründe. Also ich war in Hannover ein paar Mal, weil meine Verwandtschaft daherkommt. Ich war in Dortmund, durfte ich 2-3 Mal mit meinem Vater mit. Und im alten Olympiastadion war ich glaube, mein allererstes Spiel der Bayern. Also wir teilen uns übrigens unseren Verein, für den wir Fan sind oder waren. Bin genauso ein Bayern-Freak wie du. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich bin es noch, ich darf es noch ein bisschen mehr sein, weil ich noch nicht in dem Beruf arbeite, den du jetzt arbeitest. Darf ich es noch ein bisschen mehr ausleben. Und ich glaube, das erste Spiel, das ich geguckt habe, war tatsächlich im Olympiastadion damals noch. Und Allianz Arena war ich auch 1-2 Mal. Und ich muss wirklich sagen, nach dem ersten Mal Signal Iduna Park. Ich war zum Beispiel bei dem Spiel, wo das Stadion umgetauft wurde in Signal Iduna Park zur Eröffnung da. Und wenn man die Stimmung vergleicht und vergleicht mit Allianz Arena, dann ist es genauso, wie du sagst. Also selbst als Bayern-Fan, Mitglied und sonst Riesenfan, muss ich sagen, da kriegst du einfach, wenn die anfangen, wenn die Südtribüne anfängt zu singen, 25.000, dann kriegst du einfach wirklich Gänsehaut. Und dann gehst du in die Allianz Arena, guckst dir ein Spiel Bayern gegen Hannover, was damit, glaube ich, an und denkst, Alter, kann das sein, dass die Gästefans aus Hannover lauter sind als die eigenen Fans, obwohl die Bayern 2-0 führen oder sowas. Also da muss man schon sagen, das ist, wie du sagst, glaube ich, auch ein bisschen abhängig davon, ob da mehr Touri-Fans oder Event-Fans, wie du sagst, dabei sind oder wirklich hart eingesottene, die an jedes Spiel gehen und alle Spiele voll machen. Ja, das ist gut.
Ja, also, absolut.
Nochmal zum Abschluss auf dich zurückzukommen, deine Karriere. Hast du noch Ziele oder möchtest du noch was Spezielles erreichen in deinem Berufsleben als Reporter? Irgendein Ziel vor dir hast, wo du sagst, da will ich noch hin, das will ich noch machen? Oder sagst du eher, ich nehme es, wie es kommt und mal sehen, was so in den nächsten Jahren auf mich zukommt?
Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir tatsächlich auch öfters. Es gibt so Events, die ich gerne mitnehmen würde. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ins Stanley Cup-Finale mitnehmen konnte. Ich glaube, das ist eine Sache, die jetzt auch von deutschen Journalisten weniger gemacht haben, weil das nochmal ein ganz eigener Vibe ist. Und wir waren dort auch nur, pass auf, wir waren dort 3 Deutsche insgesamt, aber einer davon auch hat bei der NHL direkt gearbeitet. Den würde ich jetzt auch nicht als der sehr gut Journalisten-Szene in Anführungszeichen, weil er ja doch dann auch ein PR-Mitarbeiter ist. Genau, das war eine Sache, die ich, glaube ich, wo ich froh bin, dass ich da einen Haken machen konnte, und ich würde das auch gerne wieder nochmal machen. Das ist einfach sehr, sehr cool, dort in Nordamerika rumzureisen mit den Teams. Olympische Spiele würde ich gerne mal mitmachen. Da spekuliere ich auch ein bisschen drauf. Dann ist er in Mailand in 2026, also jetzt in 1,5 Jahren, eigentlich ums Eck von München. Und weil da ja auch die ganzen NHL-Profis kommen, hoffe ich sehr, dass ich dort mich rein sneaken kann und dort von dort berichten kann. Darauf hätte ich große Lust. Fußball-WM natürlich auch immer ein Traum. Bin ich persönlich jetzt in der falschen Redaktion, wenn man ehrlich ist, weil ich ja gerade vor allem Eishockey mache. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich Fußball-WM, das mal mitzunehmen, wäre extrem geil. Das ist, glaube ich, auch ein Event, das du halt einfach mal vor Ort gesehen haben möchtest. Und ja, für die Zukunft, wir machen ja auch viele so, ne, wir sind ja Journalisten, aber wir sind ja auch so, wir berichten ja vor allem positive Sachen, Eventgeschichten. Ich finde auch so Sachen wie ein bisschen investigativer Richtung Doping oder Richtung Sportletten, sowas finde ich auch sehr interessant. Das ist vielleicht klingt vielleicht nicht so sexy, aber ist vielleicht journalistisch die anspruchsvollere Arbeit, würde ich sogar sagen, weil du vielleicht auch weg von diesem reinen Event mehr rein in die harten, die unschönen Seiten des Lebens oder des Sports, sowas wirklich schon reizend in Zukunft. Also nicht Hajo Seppelt, weißt du, ob du den kennst?
Den kenn ich, klar. Naja, klar.
Was der da so macht, das ist schon krass. Das ist für mich schon so richtiger, das ist nämlich so richtiger Journalismus, weißt du?
Ja. So. Investigativ und dahinter und wirklich nachfragen. Ja. Ja.
Das, was ich mache, ehrlich gesagt, dann bin ich schon was anderes. So. Das ist schon, davor habe ich größten Respekt. Das wäre eine Sache, die mich reizen würde in der Zukunft. So einfach entspannt bleiben und schauen, was die Zukunft mit sich bringt.
Dann würdest du dafür auch den Sender wieder wechseln?
Bis jetzt, glaube ich, wir sind noch nicht die große Doping-Redaktion, haben wir noch nicht mehr.
Das wär's. Mir fehlt in erster Linie AD an, Hajo Seppelt. Mit seinen ganzen, auch im Wintersport, was er da aufgedeckt hat und auch im ich erinnere mich an die ganze Fuentes-Geschichte rundherum. War, glaube ich, auch er mit seinem Team, dass er das aufgedeckt hat. Also dann müsstest du fast den Sender wissen.
Oder ich öffne die geil und Doping-Redaktion, das könnte ich auch machen.
Oder so, du machst es selber. Du sagst, hier, ich habe ein neues Projekt, wir machen jetzt investigativ Doping hinterher und ich mache das.
Oh, das kommt auch. Ich bin mein Chef. An sich bin ich für Sky sehr glücklich und schätze Sky auch als sehr, sehr vielen Arbeitgeber ein, deswegen
Ja, sehe ich meine Zukunft erstmal schon dort. Ja, aber schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt. Ob ich jetzt die nächsten 40 Jahre Sky bin, also nur weiß man ja nicht. Aber schauen wir einfach mal.
Mal sehen, was die Zeit bringt.
Genau.
Ja. Ben, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. War mega cool mit dir. War ein sehr interessantes, lustiges Gespräch. Ich
Danke.
hoffe, dir geht es auch so und dir hat es gefallen. Und ja,
Absolut.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.